Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute sprechen wir über ein Thema, das in Filmen meistens komplett übersprungen wird.
Stimmt. Wir reden über mittelalterliche Kriegsführung. Aber nicht über Schwertkämpfe oder Belagerungen, sondern über das, was davor passierte.
Die unsichtbare Schlacht sozusagen. Monatelange Vorbereitung, bevor überhaupt ein Schwert gezogen wurde.
Und das ist der Punkt, der mich immer wieder fasziniert. Ein Ritter im Mittelalter, der zog nicht einfach los wie im Film. Der hatte einen kompletten Haushalt dabei.
Wir reden hier von einer Kleinreisegesellschaft. Knappen, Köche, Pferdeknechte, teilweise sogar Familienmitglieder. Das war keine Einzelperson mit Pferd.
Bei einer sogenannten Lanze, also der kleinsten militärischen Einheit, da sprechen wir von...
Von einer Handvoll bis zu 10, 12 Leuten.
Ja, im Hochmittelalter tatsächlich. Der Ritter selbst, sein Knappe als Rüstungsträger, dann 1 bis 2 Schwert- und Spießkämpfer, dazu Bogenschützen, Fußknechte, Trossknechte für die Versorgung.
Und das Verrückte ist, der Ritter musste das alles selbst finanzieren. Die Ausrüstung, den Sold, die Pferde. Das war ein enormer finanzieller Aufwand.
Deshalb variierten die Haushalte auch so stark. Ein wohlhabender Ritter hatte vielleicht 15, 20 Leute dabei. Ein ärmerer vielleicht nur 5 oder 6.
Das kenne ich tatsächlich aus dem Reenactment. Natürlich in viel kleinerem Maßstab. Aber schon wenn wir mit 10 Leuten auf einen Markt fahren, ist die Koordination eine echte Herausforderung. Wer bringt welches Zelt? Wer kocht? Wer hat Werkzeug dabei?
Und jetzt stell dir das mal ohne Handys vor.
Ohne moderne Fernkommunikation.
Das ist der Punkt. Diese Feldzüge mussten Monate im Voraus geplant werden. Und die Koordination lief hauptsächlich über Boten zu Pferd.
Plus akustische Signale wie Hörner und Trommeln. Und optische Zeichen. Fahnen, Wimpel, Wappen.
Die Herausforderung war, wie erkläre ich das am besten? Es ist so ähnlich, wie wenn du heute eine Großveranstaltung planst, aber jede Nachricht 3 Tage braucht.
Und unterwegs verloren gehen kann.
Richtig. Oder der Bote wird aufgehalten. Oder er versteht die Nachricht falsch. Bei der Schlacht von Worringen 1288, da gibt's eine Chronik drüber, ist überliefert, dass Fußtruppen Freund und Feind nicht mehr unterscheiden konnten. Die schlugen am Ende wahllos zu.
Wie haben die das dann gelöst?
Vorher festgelegte Treffpunkte, detaillierte Absprachen Monate im Voraus und viel Improvisation vor Ort.
Das erklärt auch, warum so viele Feldzüge an der Logistik gescheitert sind und nicht am Kampf selbst.
Absolut. Eine Armee marschiert auf ihrem Magen, wie Napoleon später treffend sagte. Du brauchst Nahrung, Wein, Zelte, Vorräte für Mensch und Tier. Und das alles muss transportiert werden.
Von Menschen, Pferden und Wagen. Über Straßen, die diesen Namen oft nicht verdient haben.
Die berühmten Römerstraßen waren da noch das Beste. Sobald du davon abkamst, viel Glück mit dem Vorankommen.
Und dann kam noch die Bürokratie dazu. Für wertvolle Pferde brauchtest du Geleitbriefe oder Passierscheine, ausgestellt vom Landesherrn oder der Stadt. Beim Grenzübertritt wurden Zölle fällig. Das war nicht einfach losreiten.
Diese ganze Maschinerie, die lief im Hintergrund, bevor ein einziger Kämpfer sein Schwert zog. Das ist für mich die eigentliche Meisterleistung des Mittelalters.
Die keiner sieht.
Das stimmt. Im Film dauert die Vorbereitung 30 Sekunden. In der Realität waren das Monate akribischer Planung. Kaufleute wurden engagiert, Verträge ausgehandelt, Routen festgelegt.
Und wenn irgendetwas schief ging, Preisstreitigkeiten mit Händlern, Versorgungsengpässe, kranke Pferde, konnte das den ganzen Feldzug gefährden.
Deswegen finde ich das Thema so spannend. Die Logistik war oft wichtiger als die Kampfkunst. Ein perfekt ausgebildeter Ritter nutzt dir nichts, wenn er hungrig und erschöpft auf dem Schlachtfeld ankommt.
Oder wenn sein Streitross unterwegs krank geworden ist.
Ja, und apropos Streitross, der Transport dieser Tiere, besonders bei Überseefeldzügen, das ist ein eigenes Kapitel für sich.
Die Versorgung einer Armee, das war der eigentliche Schlüssel zum Erfolg. Nicht die Anzahl der Ritter oder die Qualität der Waffen.
Richtig, die Logistikkette war oft entscheidender als die reine Kampfkraft an der Front.
Und wenn man sich anschaut, was da alles transportiert werden musste. Nahrung, Wein, Zelte, Ersatzwaffen, Werkzeug, Futter für die Pferde.
Und das Pferdefutter war oft der größte Posten.
Inwiefern?
Ein Kavalleriepferd brauchte pro Tag gut 10 Kilo Heu. Das ist ordentlich. Plus 20 bis 60 Liter Wasser, je nach Anstrengung. Und bei schwerer Arbeit, also Kampf oder langer Marsch, nochmal 1 bis 3 Kilo Hafer obendrauf.
Das sind enorme Mengen. Bei einer Armee mit mehreren hundert Pferden?
Da reden wir von Tonnen. Pro Tag.
Und für die Menschen war es nicht weniger kompliziert. Man rechnete grob mit etwa 1 Kilo Getreide pro Mann und Tag. Mal etwas mehr, mal weniger. Quellen schwanken zwischen 800 Gramm und 1,5 Kilo, je nachdem, was da war.
Dazu kam die Aufteilung der Ressourcen. Der Großteil ging immer für Getreide drauf. Das war die absolute Basis. Der Rest verteilte sich auf Fleisch, Käse, Hülsenfrüchte und Wein.
Das zeigt die Prioritäten. Getreide war die Basis. Alles andere war quasi Luxus.
Und jetzt kommt die Frage: Wie transportierst du das alles?
Es gab im Grunde 3 Optionen. Menschen, Pferde und
Wagen. Und jede hatte ihre Grenzen.
Menschen konnten nur begrenzte Lasten tragen. Pferde brauchten selbst Futter, das mitgenommen werden musste. Und Wagen waren langsam und auf vernünftige Straßen angewiesen.
Was im Mittelalter oft ein Problem war. Abseits der alten Römerstraßen wurde es schnell schwierig.
Deshalb gab es auch ein natürliches Größenlimit für Armeen. Ab einem bestimmten Punkt war es schlicht unmöglich, genug Nachschub heranzuführen.
Das erklärt auch, warum Armeen nicht lange an einem Ort bleiben konnten. Nahrung und Brennholz in der Umgebung waren schnell aufgebraucht.
Und plündern war keine Option?
Weniger effektiv, als man denkt. Die lokale Bevölkerung hatte oft selbst wenig und versteckte natürlich alles, was sie
konnte. Verständlich.
Also musste man auf Kaufleute zurückgreifen.
Und hier wird es interessant. Kaufleute waren unverzichtbar für die Versorgung größerer Heere. Aber sie nutzten die Situation natürlich aus.
Kriegspreise. Wenn eine Armee dringend Vorräte braucht und du der einzige Händler in der Nähe bist,
dann diktierst du die Konditionen. Das führte immer wieder zu Konflikten zwischen Heerführern und Händlern.
Es gibt dokumentierte Fälle, wo Kaufleute regelrecht boykottiert wurden, weil ihre Forderungen zu hoch waren. Was dann aber bedeutete?
Keine Vorräte. Ein Teufelskreis.
Und genau deshalb scheiterten viele Feldzüge nicht am Feind, sondern an der Logistik. Die Versorgungslinie war oft die verwundbarste Stelle eines Heeres.
Das erinnert mich wieder an meine Reenactment-Erfahrungen. Wir sprachen ja schon über die Koordination, aber allein die Essensplanung für ein Wochenende mit 30 Leuten ist schon eine Wissenschaft für sich.
Wie löst ihr das?
Mit Räucherfleisch, Hartkäse, Trockenbrot. Alles, was ohne Kühlung haltbar ist. Und trotzdem muss alles genau durchgeplant sein. Wer ist für welche Mahlzeit verantwortlich? Welche Zutaten halten wie lange?
Ihr habt aber den Vorteil, dass ihr vorher wisst, wann das Event endet. Im Mittelalter war die Dauer eines Feldzugs oft völlig ungewiss.
Und wir können notfalls zur nächsten Tankstelle fahren. Die hatten diese Option nicht. Wenn die Vorräte ausgingen,
war die Schlacht oft schon verloren, bevor sie überhaupt begonnen hatte.
Und das bringt uns zu einem weiteren logistischen Albtraum: die Pferde selbst. Besonders wenn es um Überseefeldzüge ging. Der Transport der Vorräte war also geklärt. Zumindest theoretisch. Aber das Reisen selbst war nochmal eine eigene Herausforderung.
Und dieser hatte Aspekte, die man nicht erwartet. Wir haben ja vorhin schon die Bürokratie erwähnt und das ist ein gutes Beispiel. Für die Pferde allein brauchte man schon diverse Dokumente.
Bürokratie im Mittelalter?
Tatsächlich ja. Für wertvolle Pferde gab es Besitznachweise, quasi ein Nachweis, dass das Tier dir gehört und nicht gestohlen ist. Und beim Grenzübertritt brauchtest du Geleitbriefe, auf Latein Salvus Conductus, oder Zollquittungen, je nach Region sehr unterschiedlich.
Das macht Sinn, wenn man bedenkt, wie wertvoll ein gutes Schlachtross war. Das entsprach ja dem Wert eines kleinen Bauernhofs.
Und deshalb wollten Grenzposten genau wissen, wer da mit welchen Tieren durchzieht. Das verlangsamte natürlich alles zusätzlich.
Dazu kam das Straßennetz. Oder besser gesagt, das Fehlen eines einheitlichen Netzes. Es gab keine zentrale Instanz, die Straßen baute oder instand hielt.
Was die Römer hinterlassen hatten, war oft das Beste, was zur Verfügung stand. Diese Straßen waren gepflastert, hatten Abflussgräben, waren meist 4 bis 6 Meter breit, bei Hauptstraßen auch breiter.
Und schnurgerade. Die haben Tunnel gebaut und Brücken, nur um Umwege zu vermeiden.
Und viele dieser Straßen waren im Hochmittelalter noch nutzbar. In Italien und Südfrankreich sogar erstaunlich gut erhalten.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Oh, das erklärt, warum so viele mittelalterliche Handelswege den alten römischen Routen folgen.
Die Via Domitia zum Beispiel, die verband Italien mit Spanien. Erst über die Alpen am Col de Montgenèvre, dann durch Südgallien und über die Pyrenäen. Knapp 600 Kilometer. Jahrhunderte nach den Römern immer noch eine Hauptverkehrsader.
Aber sobald du von diesen Römerstraßen abkamst, wurde es schwierig. Unbefestigte Wege, die nach jedem Regen zu Schlamm fahren wurden. Steile Anstiege, Umwege durch Täler.
Und das bestimmte natürlich die Marschgeschwindigkeit. Eine Armee kam pro Tag vielleicht...
Wie weit ungefähr?
Also 15 bis 25 Kilometer. Bei gutem Wetter und guten Straßen. Bei Schlamm oder Gebirge deutlich weniger.
Das klingt nach wenig. Aber man muss bedenken, Pferde brauchen regelmäßige Ruhepausen. Die können nicht einfach durchmarschieren wie Maschinen.
Alle paar Stunden Pause. Wasser, Futter, Hufkontrolle. Und wenn ein Pferd lahmte, verzögerte das den ganzen Tross.
Die Wikinger und Normannen hatten da einen anderen Ansatz. Die nutzten hauptsächlich Flüsse und Küstenrouten.
Weil Schiffe mehr transportieren konnten?
Und schneller waren. Ein Langschiff konnte Flüsse weit ins Landesinnere hinauffahren. Das war ein enormer taktischer Vorteil. Du tauchst plötzlich dort auf, wo niemand dich erwartet.
Aber bei größeren Überseefeldzügen wurde es kompliziert. Der Transport von Truppen und Ausrüstung an die Küste allein war schon eine
logistische Mammutaufgabe.
Hunderte, manchmal tausende Männer mit ihrer Ausrüstung, Pferde, Proviant für Wochen. Das alles musste koordiniert an einem Hafen ankommen.
Und dann kam das eigentliche Problem. Das Verladen auf Schiffe. Besonders bei den Schlachtrössern.
Das waren keine normalen Pferde. Schlachtrösser waren ausgebildete Kriegstiere. Groß, schwer, oft Hengste, aber auch viele Wallache und regional auch Stuten.
Mit dem entsprechenden Temperament. Die wurden mit Schlingen und Winden an Bord gehoben. Stell dir das Chaos vor.
Mehrere nervöse Hengste auf engem Raum, die sich gegenseitig als Rivalen betrachten.
Die gegeneinander kämpften. Das kann man sich gut vorstellen. Hengste, die auf dem Schiff aufeinander losgingen.
Ein verletztes Schlachtross vor Beginn der eigentlichen Schlacht. Das war ein enormer Verlust, finanziell und militärisch.
Deshalb versuchte man, die Tiere zu trennen. Aber auf einem mittelalterlichen Schiff war der Platz begrenzt.
Und die Überfahrt selbst war ja auch noch ein Risiko. Stürme, Seekrankheit bei Mensch und Tier, verdorbene Vorräte.
All das, bevor überhaupt ein Feind in Sichtweite kam. Die eigentliche Schlacht war fast schon der einfache Teil.
Aber bevor wir zum Fazit kommen, lass uns nochmal genauer auf die Pferde schauen. Ich würde sagen, als eine der am meisten unterschätzten Leistungen überhaupt. Es ist pure Organisationskunst ohne moderne Hilfsmittel.
Absolut. Es wird besonders greifbar, wenn man sich die Dimensionen eines konkreten Feldzugs ansieht, der komplett von dieser Logistik abhing.
Richtig. Der Transport über See war dabei die Königsdisziplin.
Weil man nicht einfach anhalten und Futter suchen konnte?
Nicht nur das. Man war dem Wetter ausgeliefert und die Tiere selbst waren ein enormer Stressfaktor auf engem Raum.
Das leuchtet ein.
Ein Paradebeispiel für die Bewältigung all dieser Probleme findet sich in der englischen Geschichte.
Du sprichst von der normannischen Invasion?
Ja, genau die.
Das muss ja eine unglaubliche Herausforderung gewesen sein.
Das bekannteste Beispiel ist wohl Wilhelm der Eroberer 1066. Für die normannische Invasion Englands musste er seine Kavallerie über den Ärmelkanal bringen.
Wie viele Pferde waren das?
Die Schätzungen gehen auf etwa 2000 Pferde. Zeitgenössische Quellen wie die Romain de Roux nennen 700 Schiffe, moderne Historiker rechnen bei der Pferdezahl mit rund 2000.
Und auf dem Teppich von Bayeux, dieser berühmten Stickerei, die die Invasion darstellt, sieht man tatsächlich, wie Pferde von den Schiffen entladen werden.
Über Rampen am Bug der Schiffe. Der Teppich zeigt insgesamt 190 Pferde, über 600 Menschen und 32 Schiffe, alles durchgezählt. Bei der Landung, in der Schlacht, überall.
Wilhelm hatte Glück mit dem Wetter. Die Überfahrt war ruhig, keine größeren Verluste dokumentiert. Aber das war die Ausnahme.
Bei schlechtem Wetter, bei längeren Überfahrten, da sah es anders aus. Stürme, Seekrankheit, verdorbenes Futter. Die Verluste konnten erheblich sein.
Und das bringt uns zum... Also, wenn man das alles zusammennimmt...
Ist das eine logistische Meisterleistung?
Nach all dem, nach monatelanger Planung, nach dem Zusammenstellen der Haushalte, nach der Versorgung, dem Transport über Land und Meer, hatte noch kein einziger Kampf stattgefunden.
Ja, und das finde ich so faszinierend an diesem Thema. Die unsichtbare Schlacht, die vor jeder sichtbaren geschlagen werden musste.
Es zeigt auch etwas über die Menschen des Mittelalters. Dieser Einfallsreichtum, diese Entschlossenheit, diese Organisationsfähigkeit.
Sie hatten keine Computer, keine Funktechnik, nicht mal zuverlässige Karten. Trotzdem haben sie Armeen über Kontinente bewegt und Schlachten geschlagen, die die Geschichte veränderten.
Das verdient Respekt. Wenn wir heute Filme sehen, wo Armeen wie aus dem Nichts auftauchen, jetzt wissen wir, was wirklich dahinter steckte.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, in diese Welt der mittelalterlichen Logistik einzutauchen.
Wenn euch das Thema interessiert hat, schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Im Blog findet ihr noch viele weitere spannende Artikel zur Geschichte des Mittelalters.
Und natürlich das passende Equipment, falls ihr selbst mal auf einem Reenactment-Event logistische Herausforderungen meistern wollt.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.